Hallo, hier ist der Daniel. Bevor es mit der heutigen Folge losgeht, noch einmal der kurze Hinweis auf unsere Patreon-Kampagne. Wenn euch der Podcast gefällt, könnt ihr uns dort mit einem kleinen monatlichen Betrag, dessen Höhe ihr vollkommen frei wählen könnt, unterstützen. Alle Infos gibt's unter patreon.com/insertmoin. Wir würden uns freuen, wenn ihr da mal reinschaut. Abschließend ein riesengroßes Dankeschön, natürlich auch im Namen von Manu und Micha, an die vielen Hörer, die uns jetzt schon dort unterstützen. Vielen Dank und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin bei superlevel.de, Folge 1156, und zwar eine Sonntags-Brunch-Folge. Guten Morgen, Manu, und guten Morgen, Micha.
Moinsen.
So, letzte Woche haben wir über den Aufreger der Woche. Was? Quatsch mir doch nicht in meine Anmoderation rein.
Du hast mich nicht zu Ende begrüßen lassen.
Ja, ich wollte ja auch nur ein Hallo oder Guten Morgen von dir hören. Und
ich bin raus. Okay. Ich habe keinen Bock mehr.
Letzte Woche haben wir über den Aufreger der Woche geredet und diese Woche als Ausgleich wollen wir mal ein bisschen was feiern. Und zwar eine Woche der Jubiläen. Nächste Woche ist 4 Jahre Breakfast at Manu Spiels, beziehungsweise Insert Moin, wenn man das mal zusammenzählt. Aber darum soll es gar nicht gehen. Wir feiern auch 1 Jahr Next Gen in diesen Tagen. Also 1 Jahr PlayStation 4, Xbox One. Wir haben das jetzt mal zusammengelegt, auch wenn die nicht unbedingt am gleichen Tag rauskamen. Ich kann mal gucken. Ich habe mir das natürlich aufgeschrieben, perfekt vorbereitet, wie immer. Die Xbox One kam am 22.11. raus, 2013, und die PlayStation 4 am 29.11., also genau eine Woche später. Und ja, 1 Jahr Next Gen, und wir wollen uns mal so ein bisschen unterhalten drüber, was hat das erste Jahr gebracht, was sind unsere persönlichen Erfahrungen, wie stehen die Konsolen im Markt da, was gefällt uns nicht an dieser neuen Konsolengeneration. Und für den Anfang habe ich mir gedacht, könnten wir einfach gleich mal über Verkaufszahlen reden. Die habe ich mir nicht auch rausgeschrieben. Ihr aber sicherlich auch, weil ihr seid ja auch super gut vorbereitet, oder? Okay. Ja. Die Xbox One, Microsoft hat letzte Woche oder vor 2 Wochen war es interessanterweise vermeldet, 10 Millionen ausgeliefert. Da müssen wir auch gleich nochmal drüber reden, was der Unterschied zwischen ausgeliefert und durchverkauft ist. Das ist also der Stand Mitte November. Und da schließt sich auch der Kreis, Microsoft hat prognostiziert, dass sie im ersten Verkaufsjahr 10 Millionen verkaufen werden. Und wie es der Zufall so will, haben sie kurz vorher ganz zufällig gesagt, ach ja, wir haben übrigens 10 Millionen ausgeliefert. Also verkauft haben sie noch nicht, aber es war so ein klassisches, oh, wir geben halt eine Pressemitteilung raus, damit die Aktionäre zumindest sehen, okay, naja, sie sind ja ungefähr da bei dem, was sie prognostiziert haben. Die PlayStation 4 hat 13,5 Millionen verkauft, durchverkauft wohlgemerkt, also das sind wirklich Geräte, die beim Endkunden stehen und nicht nur irgendwo in irgendwelchen Lagerhäusern oder beim Handel. Und allein 1 Million davon in Deutschland von diesen 13,5 Millionen, und prognostiziert haben die ebenfalls 10 Millionen, aber fürs erste Fiskaljahr, und das geht bis April 2005. Also das heißt, sie haben im Grunde noch 15, über 4, 2015, ja. Sie haben im Grunde noch ein gutes halbes Jahr Zeit und sind jetzt schon irgendwie mit 3,5 Millionen über ihre eigene Prognose und haben sogar noch Zeit, die 15 Millionen oder sowas zu knacken, und hätten dann sogar 50% mehr als eigentlich prognostiziert. Das sind die nackten Fakten.
Ja, und das spiegelt sich ja auch mit dem wieder, was wir nach den ersten 2, 3 Wochen und Monaten eigentlich ja auch schon gesehen hatten. Wir hatten es ja auch im Podcast schon mal thematisiert, dass man direkt nach den Release-Wochen schon so das Gefühl hatte, dass die PS4 einen deutlich besseren Start hinlegt. Und wir haben ja dann auch gesagt, mal gucken und mal beobachten, wie sich das so weiterentwickelt. Aber diese Tendenz hat angehalten oder hat sich bewahrheitet, hatte ich so jetzt, lese ich jetzt aus diesen Zahlen raus.
Ja, absolut. Und ich bin tatsächlich sehr überrascht, dass die neuen Konsolen so gut angenommen werden. Also selbst die 10 Millionen ausgeliefert von Microsoft, die jetzt sich im Vergleich zur PS4 weniger ausnehmen, sind trotzdem noch eine tolle Zahl. Weil wenn du es dir überlegst, wie oft waren schon im Vorfeld die Unkenrufe zu hören, so, ja, Konsolen, braucht kein Mensch mehr, die Leute spielen alle iPad und das sind alles tote Geräte, die will kein Mensch mehr haben. Und selbst die schlechtere der beiden Konsolen verkauft sich immer noch wie geschnitten Brot und besser im Vergleichszeitraum als die Xbox 360, als das Vorgängermodell. Das heißt, selbst die Xbox One, die von die ja nochmal totgeschrieben wurde im Vorfeld, selbst die geht eigentlich gut über die Ladentische. Und da muss ich sagen, das hat sogar mich überrascht und das hat ja auch offenbar Sony überrascht, denn die haben ja schon noch ihre eigene Prognose übertroffen und das müssen die ja immer im Vorfeld prognostizieren, die das ja immer so und versuchen das relativ genau anzugeben, weil man will ja auch nicht zu weit drunter sein, weil dann geht der Aktienkurs wieder runter und die Aktionäre sind unzufrieden, aber man will ja auch nicht zu weit irgendwie im Vorfeld eine zu kleine Zahl angeben, weil man möchte ja auch ein Erfolgserlebnis dann irgendwie im Vorfeld schon mal zeigen für die neuen Konsolen und dass selbst da die eigene Prognose so krass übertroffen wurde, spricht schon dafür, dass die Leute echt, echt heiß auf diese Konsolen waren oder immer noch sind. Mhm.
Definitiv. Hat mich auch ein bisschen, also mich hat es eigentlich nicht überrascht, aber ich bin doch erstaunt, sagen wir es mal so, dass sie so gut angenommen werden, weil ich dachte, die Leute warten noch ein bisschen länger, um zu gucken, was kommt denn da so raus. Und also mich hatte schon allein dieser Ansturm an den Verkaufstagen gewundert, dass die Leute wirklich in die Läden gerannt sind, um diese PS4-Boxen sich zu schnappen. Damit hatte ich 2014 überhaupt nicht mehr gerechnet, dass sowas noch passiert. In den Zeiten, wo man einfach per Online-Bestellung sich gemütlich sowas liefern lassen kann und einfach das nicht mehr machen muss. Also dieser Happening-Charakter hatte ich nicht erwartet. Genauso hatte ich eben, wie gesagt, erwartet, dass die Leute erstmal sondieren werden, für welche Konsole denn welche Spiele irgendwie rauskommen, weil die Launch-Titel waren jetzt ja allgemein nicht so wahnsinnig vom Hocker reißen, weil halt immer noch alte Konsolen auch bedient werden. Das hatte mich wirklich überrascht.
Micha, du bist der Einzige, der beide wirklich zum Launch hatte, ne? Manu und ich haben jeweils nur die PS4 und du hast bei beiden gleich zugeschlagen.
Das stimmt, ja. Und ich hatte irgendwie den Eindruck, dass bei der Xbox One ein Tacken interessantere Launch-Titel dabei waren, weil es waren bei der PS4 immer so Ports. Also da gab es ganz viele Versionen von Spielen, die es auch auf den alten Konsolen gab. Und ich glaube, das war so bei vielen Spielern auch so der größte Kritikpunkt. Also natürlich gab es von Seiten Sony, gerade im PSN Plus-Programm, ein sehr schönes Portfolio an kleineren Spielen. Das haben die auch bis heute eigentlich ganz gut durchgehalten. Also da wird man sehr gut unterhalten. Aber trotzdem hat der Heupeloy nach AAA-Titeln geschrien. Und die kamen ja tatsächlich erst so ein paar Monate später.
Wer?
Das gemeine Volk, der Heupeloy. Also. Die haben also so Sachen wie, wie heißt das, Second Son? Infamous, genau. Das kam ja, glaub ich, erst im März raus, obwohl das da schon lange vorher angekündigt war und auch so andere Titel.
Aber Drive Club hat natürlich alle gerissen.
Total, ja. Ja. Das kam ja erst ein ganzes Jahr später. Also Startschwierigkeiten hatten aber beide. Also ich glaube, bei der Xbox One, ich kann mich daran erinnern, dass ich Rise gespielt habe und Zoo Tycoon, das waren so exklusive Titel und das waren jetzt nicht unbedingt so die Ober- Verkaufsargumente sozusagen. Ne? Also ich glaube, die kommen auch erst jetzt so langsam mit Halo und Sunset Overdrive und so. Und
ich meine, Rise und Killer Instinct waren halt genau diese, Rise und Killer Instinct waren genau diese Grafikblender-Spiele, die man halt zu einem Launch-Titel irgendwie auch erwartet. Ich habe beide auch gespielt, wirklich, weil ich einfach heiß drauf war. Nicht so sehr auf die Spiele an sich, sondern weil ich einfach sehen wollte, was können die neuen Konsolen grafisch jetzt wirklich für einen Sprung machen. Und das hat man mit den beiden Spielen ja schon auch ganz, ganz gut gesehen eigentlich, was da wirklich für eine Power drinstecken könnte. Auch wenn es jetzt ein Jahr später rückblickend auch jetzt nicht mehr so der Wahnsinnssprung war, aber es war auf jeden Fall erstmal beeindruckend. So neues Produkt auspacken, neues Spiel einlegen und einfach mal diese Grafikpower zu sehen, das hat schon Spaß gemacht, muss man schon sagen.
Auf jeden Fall, ja klar auch. Also generell das Gefühl, eine neue Konsole auszupacken, ist ja schon ganz geil. Und auch mal, aber ich, also die, wobei die ersten Begegnungen ja auch schon, waren ja auch nicht ganz ohne Probleme. Bei der Xbox war das so, als ich die ausgepackt habe, war diese schiere, unglaubliche Größe, die man vorher nur so von den Bildern erahnen konnte, ne? Da war einem der Maßstab ja nicht so wirklich klar, die hat einen wirklich erschlagen. Also das Teil ist auch mit Abstand das größte Elektronikgerät, das hier überhaupt im ganzen Haushalt steht. Das ist so ein riesiger Rekorder und das hat mich dann schon erschlagen und da gab es ja auch am Anfang diese Laufwerkprobleme mit den ersten Xboxen. Das habe ich jetzt, bemerke ich erst jetzt, nach einem Jahr Produktion, aber es gab sehr, sehr viele Spieler, die am Anfang Schwierigkeiten mit dem Laufwerk haben. Das ist irgendwie diese Grind-Geräusche machen, so rau, rau, rau. Die CDs kommen nicht wie bei der alten Xbox 360 zerkratzt. Die CDs kommen da irgendwie nicht zerkratzt raus. Es gab ja bei der Xbox 360 dieses ganz absurde Problem, dass die Discs zerkratzt waren. aber bei der Xbox One waren die Laufwerke teilweise defekt, mussten direkt ausgetauscht werden.
Ja, dafür hatte die PS4 Probleme. Tut mir leid, falls ich euch immer unterbreche, ihr seid total abgehackt heute von Skype, also ich ist gar keine böse Absicht. Die PS4 hat dafür Probleme mit dem HDMI-Port gehabt. Also ich habe meine PS4 ausgepackt, angesteckt, schwarzes Bild, was auch nicht wirklich Spaß macht und erstmal so dein Herz im Keller rutschen lässt, wenn du denkst, überall sind die blöden PS4-Dinger ausverkauft. Du hast mit Glück gerade noch eins erwischt in irgendeinem Laden in der hintersten Ecke, steckst es an und hast dann das Gefühl, scheiße, du hast ein Austauschgerät bekommen, was beim anderen Kunden auch schon nicht ging. Und ich habe dann wirklich mit dem Schraubenschlüssel im HDMI-Port rumgefummelt, bis dieses blöde Ding da wieder gerade gebogen war. Und ich weiß bis heute nicht, was ich da angestellt habe, aber irgendwann ging es dann wieder. Und ich habe mich seitdem auch nicht mehr getraut, dieses HDMI-Kabel anzufassen. und das war leider typisches Problem von Early Adoptern, was man eigentlich ja besser wissen müsste, aber sich trotzdem immer die erste Version von Konsolen kauft.
Ja, beim Early Adopter-Dasein ist es ja auch immer so, dass man im Prinzip unfertige Konsolen bekommt. Also ich erinnere nur da bei der PS4. Ja, genau. Die konnte keine MP3s abspielen, keine Musik-CDs, keine HD-DVDs. Nicht HD-DVDs, sondern diese, wie heißen diese Super Blu-ray-Dinger?
HD-Blu-rays? Die Super-Audio-Dinger
auch. Ja, diese 4K. Ne? Also auf jeden Fall hatte halt total viel gefehlt. Total viel, was sie am Anfang auch versprochen haben an Funktionen, die da drin sein sollen. Die waren alle zum Launch nicht drin. Es haben teilweise lächerliche Funktionen gefehlt, wie du konntest das Eingangslautstärkesignal deines Headsets nicht regeln. Das heißt, ich hatte am Anfang, ohne dass ich es mir erklären könnte, warum, mit dem original mitgelieferten kleinen Headset, diesem Ding, was man sich so ins Ohr klemmen kann, haben mich die Leute immer nicht verstanden. Ich war viel zu leise und ich habe keine Funktion gefunden, wo ich die Pegel quasi hochstellen kann. Mittlerweile gibt's das jetzt, weil mittlerweile gab's ja auch schon 5, 6 Firmware-Updates und so langsam werden die Funktionen nachgeliefert. Aber im Grunde, ja, kauft man eigentlich eine unfertige Hardware, weil es mittlerweile bei Hardware genauso ist wie bei Spielen. Du brauchst halt mehrere Patches, bevor das erstmal fehlerfrei funktioniert und alles so läuft, wie man sich das vorstellt. Das ist auch vielleicht so eine Sache, dass sich mittlerweile die Hardwarehersteller drauf verlassen. Ja, das können wir alles dann nachher per Internet nachliefern, die Funktionen.
Das ist auch wirklich massiv, gerade bei der Xbox. Da wird auch relativ viel nachgeworfen in relativ großen Patches. Und Sony hat ja da auch einiges an Nachholbedarf. Wie du sagtest, also auch bei der PS4 haben sehr viele Funktionen gefehlt. Also gerade auch die angekündigten Features wie so SharePlay und so Zeug. Das war ja, wurde ja groß angeworben auf den Messen und so weiter, dass man diese SharePlay-Funktion hat, womit man mit Freunden spielen kann über Stream. Klingt ja alles ganz toll, aber es war zum Launch teilweise alles gar nicht da. Und so ging es bei der Xbox aber auch. Da gab es auch ein paar Funktionen, die gefehlt haben. So essentielle Sachen, dass man kein externes Laufwerk zum Beispiel vernünftig konfigurieren konnte mit dem Ding oder so. Und das wurde dann alles nach und nach nachgepatcht.
Genau. Kurz zusammenfassend, nach einem Jahr muss man aber sagen, dass Microsoft da bessere Arbeit geleistet hat, finde ich. Mhm. Was die Nachgepatche angeht und die Erfüllung von versprochenen Features. Also ganz einfaches Beispiel habe ich mir extra notiert, weil ich so toll finde. Eins der wichtigsten Feature für mich war, jederzeit die Konsole bei den neuen Generationen ausschalten zu können, mitten im Spiel, weil irgendwie Kind schreit, weil man irgendwie weg muss, weil du irgendwie an der Stelle gerade nicht speichern kannst, aber weil du einfach weg musst. Und bei der Xbox One geht es jetzt inzwischen endlich. Du kannst einfach blip drauf, bing, geht das Ding aus und du kannst es 3 Tage später einschalten und kannst genau an der Stelle in Forza Horizon 2 weiterfahren, wo du gerade in der Kurve hängst. Das finde ich großartig und bei der PS4 geht es immer noch nicht. Finde ich schade und Xbox One hat wahnsinnig viel nachgepatcht. Also das ganze Betriebssystem ist ja ein Jahr später jetzt fast nicht mehr benutzbar. Das, was am Anfang war. Benutzbar war sowieso nie.
Okay. Es ist auch ein Jahr später noch nicht, ja.
Aber es ist deutlich schneller geworden. Es hat nicht mehr diese ewig langen Wartezeiten. Ich hatte zum Launch eine Xbox One mal ausgeliehen, deswegen habe ich da eine ganz gute Vergleichsmöglichkeit. Aber so richtig gefallen tut es mir noch nicht. Aber zumindest, was die Feature-Liste angeht, hat Xbox One wahnsinnig aufgeholt.
Aber Xbox One, finde ich, hat mehr geschlingert so beim Start. Bei denen war ja dann schon so dieses, okay, wann war das, ein halbes Jahr nach Launch? Ja, wir streichen jetzt doch Kinect, obwohl wir vor einem halben Jahr gesagt haben, das geht überhaupt nicht, weil das ist quasi ein festes Bundle und Xbox One ist ohne Kinect undenkbar. Hat sich dann auch nur als Blabla herausgestellt und jetzt gibt's die auch ohne Kinect. Dann wurde der Preis auf 399 gesenkt, wenn du Kinect nicht drin hast. Und ich habe auch irgendwie das Gefühl, bei der Xbox One, da gibt's mehr Bundles. Also da liest du immer wieder so, oh, jetzt Xbox One mit Assassin's Creed, Black Flag, mit Unity und Call of Duty zusammen. Also da habe ich irgendwie das Gefühl, da werden mehr Spiele mit draufgehauen, um den Leuten so einen Anreiz zu geben. Und bei der PS4 hat sich seit Launch nichts getan. Weder preislich noch sonst. Klar, es gibt immer mal wieder so kleine Bundles, aber das sind meistens so Sony-Inhouse-Titel, wo sie halt sagen, ja gut, da legen wir halt unser Drive Club mit drauf, weil das kostet uns dann nicht so viel, wenn wir das ins Bundle reinwerfen. Aber da merkt man schon, dass Sony ganz klar merkt, wir haben es nicht nötig, dieses Gerät irgendwie per Promotion an den Mann zu bringen, sondern das reißen die uns auch so aus den Händen. Und bei Microsoft merkst du schon, da wird schon ordentlich hinter den Kulissen rumort, was man tun kann, um dieses Gerät. Ich habe jetzt gelesen, in Amerika gab es jetzt irgend so ein, ich glaube, war das so Black Friday oder sowas, so irgendwie so eine Aktion, dass es irgendwie $50 billiger war und was dann die Verkaufszahlen nochmal wieder um 500% hat ansteigen lassen. Also da wird schon einiges versucht, um nicht den Anschluss zu verlieren.
Ja, also das Wettrennen hat Sony ganz klar gewonnen. Das sieht man, wie gesagt, an den Beispielen auch, die du sagst, dass sie da die Preisreduzierung nicht nötig haben, weil sie halt auch 100 Euro billiger waren und $100. Da müssen sie sich gar nicht bewegen, weil sie sowieso die für Konsole sind, die sich besser verkauft, ganz klar. Also das Zeichen ist eindeutig. Und das mit dem Schlingern, das hatten wir ja im Podcast auch schon ein paar Mal besprochen, das war von Anfang an ein sehr unglücklicher Start für die Xbox One. Also die, mal von Kinect abgesehen, das haben ja viele auch vorausgesagt, dass das vielleicht nicht die beste Entscheidung war. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Millionen Microsoft durch diese Kinect-Desaster der letzten 5 Jahre verliert. Aber auch diese ganzen Entscheidungen mit dieser Online-Anbindung, das alles zurückzurudern, ich glaube, im Nachhinein wären sie besser gefahren, hätten sie den Stiefel durchgezogen. Weiß ich nicht. Ist natürlich jetzt rein spekulativ, aber ich vermisse im Nachhinein jetzt diese ganzen Besonderheiten, die die Xbox One eigentlich zu Beginn versprochen hatte, womit sie sich eindeutig von der PS4 unterscheiden hätte können. Jetzt so im Rückblickenden ist es halt doch einfach die schwächere Konsole, was die Features angeht, weil sie diese Besonderheiten einfach gekickt haben.
Wenn ich mir aber die Launches mal vergleiche mit alten Konsolen-Launches, dann stelle ich schon fest, auch wenn die Leute immer meckern und sagen, also da kommt ja nichts Neues raus und es sind ja nur die üblichen Verdächtigen, neues Assassin's Creed, neues FIFA, neues Call of Duty, es interessiert mich aktuell nichts, was da auf Next Gen rauskommt, muss man trotzdem, wenn man es nüchtern betrachtet, sagen, das sind die besten softwareseitigen Konsolen-Launches aller Zeiten, weil wenn du es dir überlegst, bei der Xbox One oder bei der PS2, da gab's zum Launch gab's irgendwie 3 Spiele. Und im ersten halben Jahr gab es 10 oder sowas. Okay. Und da warst du schon froh, wenn es so viel gab. Also dieses, was es heute gibt, dass du halt wirklich sagst, okay, da wird richtig viel, kommt Software raus, AAA-Spiele. Dann hast du den Vorteil mit PlayStation Plus, kriegst jeden Monat irgendwie, und wenn es nur ein kleines Indie-Spiel ist, aber du kriegst Software, einen konstanten Nachschub an Games auf die ganze Bandbreite. Klar, du kriegst deine Call of Duties und Assassin's Creeds, aber du kriegst halt auch mal die kleinen Indie-Hits, so, wo du halt sagst, okay, und wenn es nur ein Binding of Isaac ist, trotzdem ein cooles Spiel und kannst halt auch auf PS4 spielen.
Spiel des Jahres.
Alter. Ja, aber du weißt, was ich meine. Es ist natürlich jetzt kein vom Production Value und vom ganzen Drumherum, kann sich jetzt halt nicht messen. Also da muss man halt auch einfach mal nüchtern die Zahlen betrachten und sagen, so viele Spiele im ersten Jahr gab es noch für keine Konsole.
Ja. Sehe ich auch so. Es war vielleicht die ersten 2 Monate ein bisschen trocken, aber danach hat es schon einen deutlichen Schwung. Aber so diese richtigen, tollen, exklusiven Titel, die sind ja wirklich erst die letzten 2 Monate. Also ich würde jetzt sagen, so Sunset Overdrive, Forza Horizon 2 waren so die 2 Titel, die jetzt so das richtig eingeläutet haben, so von meinem Gefühl her, dass man sagt, okay, das sind jetzt auch Titel, die definitiv so nicht mehr für die Alten, obwohl, Forza Horizon 2 kam ja sogar noch für die Alten.
Aber das war ein ganz anderes Spiel, ja.
Das war ein ganz anderes Spiel, genau. Aber man merkt jetzt auch schon so, dass jetzt langsam die Diskrepanz zwischen den 2 Spielen, also Beispiel auch Assassin's Creed Unity kommt nur noch für die neue, Rogue noch für die alte. Jetzt geht's los, dass die Titel nicht mehr parallel erscheinen für beide Konsolen, sondern so richtig exklusiv werden. Und das hatte ich so die ersten 2-3 Monate noch vermisst, mal jetzt von Rise und solchen Sachen abgesehen. Aber jetzt geht's so richtig los, habe ich das Gefühl. Also ich freue mich auf 2015.
Ja, ich denke mal, dass die Publisher auch abgewartet haben. Die wussten ja auch nicht. Ich meine, für einen Publisher ist das natürlich eine fette Investition, ein Spiel für Next Gen zu entwickeln. Und siehe, wo habt ihr letztens drüber gesprochen? Über den Dreamcast. Dass du halt sagst, okay, da wird ein Spiel entwickelt, das kostet so und so viel Entwicklungsbudget und dann stellt man fest, ach so, jeder Dreamcast-Besitzer müsste sich das Ding zweimal kaufen, damit sich's wieder, also Shenmue 2 müsste sich das zweimal kaufen, damit sich das refinanziert. Und natürlich sagst du dann halt, wir warten erstmal ab. Und jetzt, ich meine, die schauen natürlich auch auf die Zahlen und sagen, Alter, die Konsolen gehen ja weg wie warme Semmeln und wir haben jetzt schon im ersten Jahr, jede hat über 10 Millionen verkauft und da lohnt sich's auf einmal für die zu entwickeln und dann kann man als Publisher natürlich den Hebel umlegen und sagen, ja gut, dann setzen wir jetzt voll auf Next Gen, weil da natürlich auch Next Gen ist natürlich auch die Kaufbereitschaft ein bisschen größer, das kennt man ja von sich selber, da will man halt auch alles haben, wenn man so eine neue Konsole hat, ne? Und dann schaut man sich vielleicht auch Spiele an, die man sich vielleicht sonst nicht angeschaut hätte und da ist, sagen die Leute halt auch eher, ja gut, dann zahle ich halt irgendwie 60 Euro für ein Spiel oder ich zahle halt 69 Euro für die Collector's Edition und so, was man halt bei der alten Konsolengeneration, wo halt so immer so 50 Euro die Schmerzgrenze war und dann sind die Leute da bereit, mehr zu zahlen und dann lohnt sich's halt auch da irgendwie rein zu investieren, sag ich mal. Aber lass uns mal so ein bisschen über die Hoffnungen und Wünsche und so, die wir so mit dieser neuen Konsolengeneration verbinden, sprechen. Micha, was hat dich denn dazu bewogen, dir wirklich beide zum Launch zu holen? Da musst du ja irgendwie große Hoffnungen gehabt haben, dass da was passiert.
Games, Games, Games. Natürlich, also natürlich die angekündigten Spiele. Ich hab jetzt nicht gedacht, dass einige Sachen davon erst ein Jahr später kommen. Xbox One, ganz klar, Sunset Overdrive, als ich die ersten Bilder gesehen habe, ich dachte, geil, haben wollen. Und ich hoffe, ich habe immer, also ich fühle mich immer ganz gut, eine Plattform bei mir stehen zu haben, damit ich eventuelle Überraschungen dann auch spielen kann. Und ich habe am Anfang des Xbox One Launches dann halt auch Titel ausprobiert, die ich noch nicht so auf dem Schirm hatte und die mir dann am Ende dann doch ganz gut Freude bereitet haben. Also könnt ihr ja unter dem Hashtag bei Inside Moin dann mal so ein bisschen nachgoogeln. Aber da waren halt auch so kleinere Titel dabei, wie dieses Loco-Cycle oder so, was hätte ich mir nie angeguckt, wenn ich jetzt nicht eine Xbox hier hätte stehen haben. Und da haben Manu und ich, glaube ich, einen Cast gemacht. Was fand ich sehr lustig, das Spiel. Viele andere Kleinigkeiten, viele andere Spiele, die in die Richtung gehen und so Sachen wie Thief zum Beispiel. Also oft gibt's ja von den Spielen halt die alten Versionen, aber wenn ich mir schon ein Spiel kaufe oder mir ein Spiel ansehe, dann würde ich auch ganz gerne immer die bestmögliche Version haben. Das war dann für mich eine klare Entscheidung, dann irgendwie auf jeden Fall eine von den Konsolen zu haben. Und PS4...
Also du bist auch der Typ, der dir dann Gras-Vergleichsvideos anschaut.
Ja, nicht ganz. Nee. Also so krass bin ich nicht, aber ich meine, wenn man die Wahl hat zwischen PS3 und PS4, dann holt man sich ja eigentlich in der Regel die PS4-Version. Ne? Also zum Beispiel Black Flag war jetzt so ein Beispiel aus dem letzten Jahr, das Piraten Assassin's Creed. Und ich finde schon, dass es ein ziemlich großer Unterschied ist, dass die, wenn die Landschaften ein bisschen klarer aussehen, wenn das Wasser cooler aussieht und solche Sachen, dann begeistert dich das Spiel natürlich auch deutlich mehr. Und das war dann für mich keine Frage. Also was Konsolen betrifft, ich weiß nicht, das ist halt auch so irgendwie so eine Angewohnheit, wenn irgendwie neue Konsolen rauskommen, bin ich meistens immer sehr gerne von Anfang an mit dabei. Sehr zum Leidwesen manchmal, wie gesagt, wegen den Fehlern, aber ich mag halt Spiele so sehr, dass ich einfach ganz gerne jederzeit die Abspielmöglichkeiten bei mir zu Hause hätte, das ist eigentlich alles.
Mal von der Grafik abgesehen, also natürlich mag jeder schöne Grafik, ist ja ganz klar. Wir sind uns auch einig, dass gute Spiele nicht unbedingt gute Grafik brauchen. Mhm. Es muss halt ein gutes Design haben, siehe Binding of Isaac oder so, was jetzt keine gute Grafik hat, aber eben ein schönes Design, schönes Art-Design und so weiter. Da sind wir uns ja einig, da brauchen wir nicht drüber reden. Was ich jetzt aber gerne, und dass die mehr Grafikleistung haben, sieht man ja auch, das ist ja logisch. Was mich jetzt interessieren würde, ob euch die Spiele auch, ob ihr da auch in den Spielen Next Generation Feeling habt oder ob sich das überhaupt gelohnt hat, quasi jetzt nur einen besseren Grafikchip einzubauen, ist jetzt ja noch nicht wirklich eine neue Generation wert. Also so dieser Sprung, das hatten wir damals zum Launch auch, so ein Sprung von 16-Bit auf eine 3D-Konsole hatte irgendwie einen viel größeren Sprung gefühlt, was auch die Entwicklung der Spielmöglichkeiten ausgemacht hat, dass du halt eben nicht mehr nur 2D-Spiele machen kannst.
Oder mit der PS3 hast du auf einmal HD-Grafik gehabt oder
ja,
mit der
Xbox oder eben 360. Eine Online-Anbindung und solche Geschichten. Echt? Und da hat sich jetzt ja relativ wenig getan bis jetzt. Vermisst ihr da noch was oder erwartet ihr da noch was?
Ich glaube, da kommt noch eine Menge. Also ich habe jetzt vor ein paar Tagen GTA 5 auf der Xbox One ausprobiert. Und Five. Und das war ja, also als es damals, habe ich es auf der PS3 gespielt und hat da schon gedacht, Alter, was, wie haben die das bloß hingekriegt? Und jetzt haben die jetzt mit der extra, also bei dem Port haben die natürlich ein paar Verbesserungen gemacht und abgesehen von Gras natürlich auch noch sehr viele andere Dinge detaillierter gestaltet, authentischer, lebendiger. Und das ist eben Rechenleistung, die man im Falle von so einem Spiel wie GTA, wo es halt um so eine große offene Welt geht, die dem ja nur zugutekommen kann. Ich hatte sowas gehofft bei Watch Dogs, da trat es nicht ein. Mhm. Als ich das nämlich gesehen habe mit den, diese, ich meine, wir haben alle diese E3 Demo-Filme gesehen, wo der Typ auf die Party geht und alle auslesen kann und so. Und da habe ich mir natürlich in meiner bunten Fantasie ausgemalt irgendwie, dass du, das ist der krasseste Hacking-Open-World-Simulator ist mit krasser Revoluzzer-Action. Das kam leider nicht. Aber ich finde, GTA 5 ist jetzt in dem Port schon ziemlich nah dran. Also das ist so ein Glimpse von dem. Ich bin echt gespannt, was mit GTA 6 passiert. Also wenn das nächste GTA rauskommt mit der neuen Power, dann werden, das wird jetzt nicht unbedingt fotorealistischer aussehen, aber ich glaube einfach, dass dann so, also Sachen, die generell in der Welt passieren, wie die Passanten sich verhalten, wie Witterungsverhältnisse sind, wie die Tiere sich verhalten in der Wildnis und solche Sachen, dass das dann immer besser, ein bisschen cooler wird. Und ich glaube, das wird man an solchen Sachen merken.
Ich finde es ganz interessant, wie ihr die Frage beantwortet, weil ich hätte sie ganz anders beantwortet. Mhm. Weil für mich bedeutet...
Ich habe noch gar nicht geantwortet.
Aber du hast die Frage gestellt.
Ja, genau.
Die Next-Gen definiert sich für mich nicht über Grafik, also nicht über, oh, da ist das Gras dann ein bisschen dichter und die Weitsicht ist ein bisschen höher und hier sind keine Treppen mehr und kein Kantenflimmern mehr an irgendwelchen Ecken von Grafikobjekten. Das ist alles schön, nice to have, und ist auch sicherlich, klar, merkt man schon, dass dann GTA 5 da nochmal eine Schippe drauflegen kann und dass auch ein Assassin's Creed Black Flag deutlich besser ausschaut, auf der neuen Generation. Aber wenn ich jetzt noch mal gefragt wäre, hast du schon ein echtes Next-Gen-Spiel gesehen, würde ich sagen, nein. Ich habe Anzeichen davon gesehen. Und Next-Gen definiert sich für mich eher sowas wie, oder ist irgendwas drin, was mich vollkommen überrascht. Und ich habe Anzeichen gesehen im Sinne von Mingleplayer, ist ja so ein schönes Stichwort. Also die Vermischung von Single- und Multiplayer. Destiny hatte Ansätze, Unity hat Ansätze, dieses, ich muss mich nicht mehr, wenn ich mit jemandem Koop spielen will, ich muss mich nicht mit jemandem verabreden, dann müssen wir zusammen in der Lobby warten und dann klicken wir eine Mission an und die können wir dann spielen und dann landen wir wieder in der Lobby, sondern ich möchte, dass das halt nahtlos läuft. Watch Dogs hatte, auch wenn du das jetzt so gescholten hast, Micha, aber Watch Dogs hatte für mich gute Ansätze, dieses, du spielst die Singleplayer-Kampagne und auf einmal wird dein Spiel gehackt von irgendeinem anderen Hacker draußen und dann hast du auf einmal eine Multiplayer-Komponente, dann musst du den jagen, hast so ein kurze 2-3 Minuten ein bisschen Multiplayer und danach kannst du dann entscheiden, ob du das weitermachst, du kannst aber auch klassisch zurück wieder in deinen Singleplayer gehen, also diese Vermischung von beiden. Und das finde ich auch in Unity sehr angenehm, dass einfach ein Spieler von deiner Friendslist kann in dein Spiel reinjoinen und dann siehst du den einfach in deiner Spielwelt und du hast aber dann nicht einen separat getrennten Koop-Modus oder einen separat getrennten Multiplayer-Modus, sondern es vermischt sich alles. Und das war ja so auch im Vorfeld meine Hoffnung, dass die Welten irgendwie in sich glaubwürdiger werden. Also sei es, weil da einfach andere Spieler mit reinkommen, aber auch, weil die Welten dynamischer auf dich reagieren. Also wir haben es ja auch bei Shadow of Mordor schon angesprochen. Da haben sie ja im Vorfeld versprochen, dass die Welt so total dynamisch und persistent ist. Und dann hat man da leider gar nichts von gemerkt, weil du hast ein Camp gereinigt, sag ich jetzt mal, also alle Gegner da umgebracht. Und dann bist du eine Hausecke rumgelaufen und wieder zurück. Und dann war das Camp wieder so wie vorher. Die haben nicht mehr gecheckt, wer du bist. Und du konntest wieder schleichen. Und das, sowas erwarte ich mir eigentlich von Next Gen, dass das einfach, dass die Welten in sich glaubwürdiger und realistischer werden.
Ja. Das hätte ich ja auch ein bisschen mehr erwartet. Also wie alle jetzt abgegangen sind bei Shadow of Mordor, irgendwie, das nächste große Ding. Es macht super Spaß und diese Idee ist auch genial, dass diese Feinde sich an dich erinnern und so. Aber das wäre in so einer ähnlichen Form, glaube ich, auch auf einer alten Konsole möglich gewesen. Ich sehe das wie du, Daniel. Die Ansätze sind da, dass sich so diese Welten miteinander vermischen, dass man eben nicht mehr gezielt online gehen muss. Aber so richtig der Durchbruch, was jetzt KI und so angeht. Also Forza Horizon hat diese Driver-Tar-Geschichte, die geht schon so ein bisschen in die Richtung. Da erwarte ich mir aber noch einen deutlicheren, größeren Sprung, was KI und was irgendwie neue Spielideen auch angeht. Also so an sich hat es die Spiele nicht so stark verändert bisher, wie ich mir das gewünscht hatte. Oder da fehlt, glaube ich, noch so ein bisschen der Mut vielleicht auch oder die Experimentierfreudigkeit, da ein bisschen in die Kiste zu greifen und neue Sachen auszuprobieren, die so vorher gar nicht möglich waren. Das hatte ich mir aber ein bisschen früher erwartet, ehrlich gesagt, und nicht so zaghafte Experimente bisher.
Ja, aber abwarten. Also, ja.
Weil die Leute. Alter.
Wie bitte?
Mach ich doch.
Achso. Nein, also wir müssen jetzt auch mal echt einfach ein bisschen runterkommen und uns überlegen, okay, die sind jetzt ein Jahr da, die neuen Konsolen. Und weil die Leute schon sagen, oh, hier Unity, das ruckelt ja schon und jetzt ist die PS4 ein Jahr alt und schon an ihrer Leistungsgrenze angereicht. Und das ist natürlich völliger Blödsinn. Wenn man sich mal anschaut, was für Spiele im ersten Jahr der PS3 erschienen sind, wenn man, also Call of Duty 3 ist so ein Beispiel, das schaut heute ganz schön. Kann man schon noch anschauen, aber toll schaut's auch nicht mehr aus. Und wenn du überlegst, okay, auf dieser gleichen Konsole, auf der Call of Duty 3 damals kam, im ersten Jahr, kannst du heute sowas wie Rogue oder Last of Us spielen. Und das ist die gleiche Hardware. Und die Spiele schauen aber einfach aus, als ob sie eine Generation später werden. Und deswegen jetzt bloß nicht irgendwie diese Konsolen abschreiben und sagen, da hätten sie mal mehr Power reinpacken müssen. Wir haben, glaube ich, noch nicht mal Ansatz davon gesehen, was wir da vielleicht in 6-7 Jahren auf dieser Hardware spielen werden, weil einfach die Entwicklungstools werden besser, die Schnittstellen werden besser, das ganze Drumherum wird besser und man hat's ja, diese Konsolen wachsen ja auch und das war schon in der letzten Generation war das so und ich glaube, dass es in der Generation noch krasser wird, weil dieses, hey, wir können neue Features per Online-Verbindung nachschieben, die wird noch deutlich mehr zum Einsatz kommen in der Generation und wir werden da noch so viel tolle Spiele sehen. Da bin ich ganz sicher.
Definitiv, ja. Aber eben in dem ersten Jahr ist einfach noch nicht so viel passiert.
Nee. Was ist denn für euch die größte Änderung, wenn ihr es jetzt mal mit PS3 und Xbox 360 vergleicht? Also was ist so das, wo ihr sagt, okay, das finde ich cool, dass das jetzt geht, das habe ich schon immer haben wollen oder das habe ich immer vermisst und endlich geht's.
Der Ruhemodus.
Was ich nicht vermisst habe, sind Day-One-Patches.
Ich finde es eigentlich auch ganz positiv, ehrlich gesagt. Also jetzt so nervig das auch ist, dass es eben exploited, also ausgenutzt wird von den Herstellern, wie zum Beispiel bei Halo, dass irgendwie 14 GB nachgeschoben werden, damit halt die CD schon mal ins Presswerk kann, obwohl das Spiel noch nicht fertig ist. Das ist natürlich ein großer Nachteil, was die Archivierung angeht und das Erbe der Spiele, Micha. Ja? Mhm. Da müssen wir auch mal einen Sonderpodcast zu machen, glaube ich.
Das Erbe!
Ja, weil das wird halt einfach zerstört durch sowas. Wer sagt mir denn, in 15 Jahren kann keiner mehr Halo komplett nachvollziehen, obwohl es ja eigentlich Sammleredition auch sein soll.
Das wird keine 15 Jahre dauern.
Da bräuchte man eigentlich quasi wiederbeschreibbare Discs im Handel, damit die Patches dort auch abgespeichert werden. Das wäre doch eigentlich noch eine Lösung. das habe ich auch nicht wirklich vermisst, aber es bringt halt so Sachen wie Destiny auch erst auf so eine Möglichkeit, sowas wirklich über Jahre hinweg zu supporten.
Jetzt hast du aber gerade noch den 10-Jahres-Plan, weil da müssen wir mal lachen, wenn wir das hören. Ich
schon wieder ansprechen.
Ja, ich habe schon
so
gemerkt,
ein Spiel wie Destiny, wie du es gesagt hast, hat ja wirklich so eine neue Vision. Also das hat ja wirklich, auf der alten Konsole wäre sowas gar nicht machbar gewesen. Und Destiny mit diesem MMO-Charakter, dass es quasi alle Monate neue Patches gibt, neue Features, dass man das wirklich über Jahre hinweg spielen kann. Das ist natürlich was ich auch begrüße und was ich auch sehr mag an dieser Konsolengeneration, dass du diese Spiele länger was davon hast. Also das ist was mir ganz gut gefällt eigentlich. Ja, mit dem Nachteil gleichzeitig der Archivierung.
Da widerspreche ich komplett. Also für mich ist Destiny keine Vision, sondern einfach nur ein knallhartes Businessmodell. Das ist ein Ego-Shooter.
Das sind Spiele alle.
Ja, aber das ist ein Ego-Shooter, der wurde aufgeteilt. Also die hätten, Vision wäre es gewesen, ein fantastisches Spiel zu machen, das komplett ist. Aber was die machen,
Wieso denn? Warum schreitest du das denen so ab? Also World of Warcraft ist doch auch eine Vision und nicht nur ein Geschäftsmodell.
Ja, aber da kaufst du, ja, gut.
Bam. Jedes Spiel, ja. Ganz grundsätzlich, jedes Spiel will Geld verdienen, das ist klar. Und Destiny hat aber doch eine Vision. Das kannst du doch den Machern nicht abstreiten, dass es auch eine Vision ist. Damit Geld zu verdienen natürlich auch.
Das ist hart ausgedrückt, aber du sagst das so, als wäre das irgendwie ein Quantensprung im Spieluniversum. Aber es ist halt.
Mir geht es gar nicht um die Qualität, mir geht es nur um die Art, wie dieses Spiel seine Spielerschaft halten möchte. Das ist ein ganz anderer Ansatz als jetzt ein Call of Duty.
Und das finde ich halt wirklich katastrophal irgendwie. Also so wie es bei Destiny jedenfalls gelöst ist irgendwo, weil du wirst echt an der Nase rumgeführt. Das, also, heißt ja, das ist ja nicht wie bei Call of Duty, dass du ein komplettes Spiel bekommst. Und vergleichen wir das mal. Vergleichen wir mal Call of Duty, was kam denn jetzt in den Jahren raus? Black Ops 2. Und dann kaufst du ein Spiel mit einer Singleplayer-Kampagne, bist 8 Stunden beschäftigt. Dann sind da, ist eine Multiplayer-Geschichte drin, bist du auch ewig beschäftigt. Und dann hast du noch den Zombie-Modus, bist du auch ewig beschäftigt. Den kannst du auch noch zu zweit an einem Rechner spielen oder an einer Konsole spielen. Alles in einem Spiel. Abgeschlossen. Keine Zusatzdokumente, die dir erklären, auf einer externen Webseite übrigens, wer sind deine Feinde eigentlich und in welcher Welt spielt das? Wird ja alles innerhalb dieses einen Spiels erklären. Und dann merken die, okay, wir haben hier noch ein paar Multiplayer-Maps, die könnt ihr haben, wenn ihr Bock drauf habt. Dann könnt ihr für 10 Euro noch ein paar Maps kaufen. Ist auch nicht so ganz geil, aber okay. Und es funktioniert. Destiny ist einfach ein Puzzleteil. Das ist ja also so weit zerstückelt, dass du da im Prinzip irgendwie einfach ein Basispaket kaufst und im Gegensatz zu Warcraft kaufst, da kaufst du wirklich einmal ein Spiel und kriegst die ganzen Updates umsonst nachgeschoben. Bei Destiny wird da der Season Pass und der Jahrespass und nächstes Jahr kommt ein neuer Pass und dann kommt wieder ein neuer Pass und dann gibst du am Ende unendlich viel Geld dafür aus.
Also ich muss euch da beiden irgendwo recht geben. Nee, tatsächlich. Also ich kann es verstehen, was Manu sagt, dass er halt sagt, hey, das ist halt eine neue Form der Spielvermarktung, dass man halt nicht mehr ein 60-Dollar-Produkt in den Markt stellt, sondern dass man halt sagt, das ist im Prinzip das Basisprodukt und wir erweitern das. Ja, verständlich. Ich kann aber auch verstehen, was Micha sagt, nämlich Destiny hat das halt vollkommen verkackt, weil ich habe mir von Destiny tatsächlich sowas erwartet wie, ey, das ist so ein geiles Universum. Das ist das Star Wars der neuen Generation so ungefähr. Das zieht dich total rein und du bist da voll involviert, weil die Story so geil ist und das Universum so interessant ist. Und das endet mit einem I'm your father, Luke-Moment. Und du sagst, boah, ich will sofort wissen, wie das weitergeht. Wann kommt Destiny Season 2? Das hätte ich verstanden und dann hätte ich es auch okay gefunden, wenn das so episodenmäßig weitergegangen wäre. Und dann schaue ich mir den ersten DLC an und es sind irgendwie 5 Multiplayer-Maps und eine neue Area zum Grinden, wo ich mir sage, okay, also das habe ich mir jetzt nicht vorgestellt unter einem irgendwie Universum, was Destiny bieten will. Also wenn Destiny mehr auf irgendwie Handlung und wir wollen, dass du dieses Universum aufsaugen kannst, wenn die da mehr draufgesetzt hätten, dann hätte ich schon verstanden, dass sie da diesen 10-Jahres-Plan verfolgen.
Ganz kurz, wir sollten, glaube ich, also inhaltlich stimme ich euch jetzt soweit erstmal auch zu. Mir geht's aber wirklich um diese, wir reden ja über die Hardware, über die neue Generationen, also inhaltlich hätte ich mir auch mehr erwartet, mehr Richtung Mass Effect und so und Star Wars und bla und neuer episches, neues Universum, ganz klar. Aber das Geschäftsmodell, so wie jetzt Destiny da ist und die technische Umsetzung, wie Destiny funktioniert, ist halt was so auf den älteren Konsolen ein bisschen schwieriger umsetzbar gewesen wäre. Darum ging es mir eigentlich.
Aber gab es schon, ne? Also es gab ja auch dieses Spiel zur TV-Serie, Dings.
Defiance. Keiner geguckt hat, genau.
Genau, Defiance habe ich auch nicht gesehen. Ich habe Defiance aber ein bisschen gespielt. Das war ja im Prinzip, wenn man das übers Knie brechen möchte, so eine Art, so ein Hybrid aus Destiny und Borderlands, wenn man es jetzt beschreiben möchte, obwohl es natürlich vorher rauskam. Aber da ist halt auch ein Online, weißt du, eine Disc gekauft, konntest das Spiel ewig spielen. Jetzt ist ja mittlerweile sogar Free-to-Play. Und die Extras, die du da kaufst, ist sehr vergleichbar mit Destiny. Aber wenigstens war da die Geschichte komplett. Also du konntest halt schon die ganze, also das war ja an dieser Serie gekoppelt. Je nachdem, welche Folge im Fernsehen lief, wurde dann eine neue Mission freigeschaltet. Aber die hatten halt, das war auch ein 2-Jahr- oder 5-Jahres-Plan oder so, weil sie wollten, dass diese Serie weiterläuft. Und trotzdem haben sie es den Usern halt kostenlos angeboten. Also sie haben nicht gesagt, ja, kauft dieses Spiel für 60 Euro. Und holt euch dann bitte für jeweils nochmal 3 Euro eine neue Mission irgendwie dazu, weil hier kriegt ihr diese Karte, die funktioniert, die liegt auf unserem Server, ist toll, aber wenn ihr mehr davon haben wollt, dann müsst ihr mehr kaufen. Und das macht ja Destiny. Hm. Destiny verkauft ja einfach diese Inhalte, die eigentlich, die waren früher in anderen Spielen selbstverständlich. Ich vergleiche doch mal so ein Spiel wie Unreal Tournament oder so mit dem, was Destiny macht. Unreal Tournament hatte, weiß ich nicht, 30, 50, 40 Maps? Eine Menge Maps, also unglaublich viel. Und dann hast du den Editor noch mit dazugekommen, damit die Community noch mehr Maps machen kann. Und da kam dann irgendwie später höchstens noch eine Game of the Year Edition raus, wo, weiß ich nicht, irgendwelche Sachen noch in Bundle drin waren oder für die Fans irgendwie. Aber die Spiele waren per se komplett. Und bei Destiny wird halt einfach alles ausgekoppelt. Aus reiner Geld, also wirklich, das ist reine Geldgehalt. Das hat auch gar nichts mehr mit einem guten Produkt oder so zu tun.
Lass uns lass uns demnächst nochmal irgendwie Destiny ein halbes Jahr später Podcast oder sowas machen. Dann können wir auf solche Details nochmal eingehen.
Kontrollbesuch.
Ich hab's, ja genau.
Oder werden wir da verklagt von der GameStar, wenn wir das verwenden? Ja.
Ich hab's deswegen genannt, weil die Frage vom Daniel war, was können die neuen Konsolen, was habt ihr von denen, was die alten nicht konnten? Und da ist mir halt Destiny eben so als Paradebeispiel eingefallen, dass es solche neuen Geschäftsmodelle jetzt geben wird und neue Visionen geben wird, die natürlich auch Schattenseiten haben kann, wie der Micha jetzt emotional ausgeführt haben mag, die aber eben natürlich auch Chancen bringt. Also sowas wie Destiny hätte jetzt ja, wenn es dir inhaltlich gefallen hätte, Micha, hätte das ja auch voll der Quantensprung werden können. Ja, also deswegen habe ich das angesprochen und ich glaube, dass wir aber auch solche Sachen noch viel, viel mehr sehen werden, dass eben die Hersteller und die Publisher auch sagen, 15 Gigabyte runterladen ist ja für keinen mehr ein Problem, was aber halt trotzdem für viele noch ein Problem ist. Also für Leute mit einer schlechten Internetanbindung, mit LTE-Verbindung nur auf dem Land und so, für die sind die neuen Konsolen schon so ein bisschen nicht wirklich ideal.
Wenn ich jetzt nochmal ganz kurz zu dem, was für mich sich geändert hat, ich beziehe das jetzt eher mal auf die Hardware, und zwar sowas wie Background-Downloads. Oder Standby-Downloads, dass ich einfach, also mittlerweile möchte ich es echt nicht mehr missen. Ich bekomme ein Spiel, schieb's rein und sehe, oh, ich brauche irgendwie 2 GB Patch. So, dann alles klar, dann nehme ich die Disk wieder raus, spiele ein anderes Spiel und der Download läuft im Hintergrund weiter. Oder ich mache die Konsole in Standby-Modus und ja, mein Gott, dann steht die halt mal irgendwie 1-2 Stunden auf Standby und trotzdem, wenn ich sie wieder anmache, ist der Download fertig. Und wenn ich dann jetzt mal wieder die alte Konsole dazu im Vergleich anschalte, also aktuelles Beispiel war jetzt dann Rogue, habe ich dann eingelegt und klar, braucht auch wieder ein Patch und dann kannst du nichts machen, außer diesem Download-Balken zuschauen für eine Stunde oder sowas. Ja. Und da sage ich, okay, da bin ich mittlerweile echt froh, dass es diese Background-Downloads gibt, weil es einfach ein super technisches Feature ist, was ich echt genieße, dass es da ist, weil es mir einfach mehr Zeit zum Spielen gibt, die ich nicht vor irgendwelchen Ladebalken verplempern muss.
Wo PCler nur müde lächeln, genau.
Ja gut, aber PCler lächeln ja meistens müde, wenn man irgendwas von der Konsole erzählt. Das ist jetzt auch nichts Neues. Und das, was ich auch gern mag, ist, gut, ich muss sagen, ich bin da halt auch PS3 geschädigt, aber die Xbox 360 Leute, die waren ja mit Xbox Live schon immer irgendwie da bevorteilt, sowas wie Party-Chat, dass du einfach Unity, wenn du im Spiel mit jemandem redest, dann ist die Soundqualität schlecht und es ist irgendwie immer wieder abgehackt. Und wenn du aber einfach mit der gleichen Person einen Party-Chat aufmachst, also nicht im Spiel, sondern im Dashboard der PS4, hast du glasklaren Sound, der unabhängig von dem Spiel läuft. Und ich glaube zu wissen, dass es daran liegt, dass das dann über einen extra Chip also ein extra Kern, der nur für so Background-Operationen zuständig ist bei der PS4. Und so muss den Chat ja das Spiel mitberechnen, richtig?
Ja.
Weiß da jemand mehr?
Ja, das war bei der PS3 ging das hardware-technisch irgendwie. Mhm.
Genau. Ja, und bei die PlayStation 4 hat ja, glaube ich, 8 Kerne. Und ich glaube, ein Kern ist nicht für Spiel reserviert, sondern ist nur dafür reserviert für Downloads, für Party-Chat, für Trophies, also alle Hintergrundoperationen, die so laufen, die ja auch irgendwo berechnet werden müssen, aber die werden auf einem separaten Chip. Das heißt, das Spiel kann die komplette Power der Konsole ausnutzen und es gibt einen extra Kern, nicht Chip, ist immer vielleicht das falsche Wort, einen extra Kern, der sich nur um so Background-Operationen.
Genau, die Xbox One hat ja auch ganz groß angegeben mit Multitasking und so, dass du quasi Skype nebendran klippen kannst und Fernsehen noch laufen lassen kannst und trotzdem die Spiele nicht drunter leiden, wenn du dann noch spielst, genau. Das ist auf jeden Fall eine technische Neuerung, die halt so ein bisschen die Komfortfunktionen irgendwie erleichtert. Da ist die Xbox One ja auch ein bisschen, die hat ja deutlich mehr Features, was so Multimedia-Kram und so angeht, den ich persönlich jetzt eigentlich so gut wie gar nicht nutze, aber sind auf jeden Fall auch Sachen, die, glaube ich, so Media-Enthusiasten, die wirklich halt irgendwie dann noch eine Skype-Konferenz nebenbei haben wollen oder irgendwie Fernseher laufen lassen wollen, die sind da schon, weiß nicht, Micha, ob du das irgendwie nutzt. Nee. Aber es sind auf jeden Fall Features, die halt da sind. Ne?
Ja, also es ist so schön, dass das funktioniert so. Es gibt ja auch die, was wir jetzt gar nicht, glaube ich, erwähnt haben, waren diese ganzen Streaming-Klamotten, dass man jetzt auch Twitch und all den ganzen Scheiß da irgendwie ansteuern kann. Würde ich persönlich so gar nicht benutzen, weil mich das vom Spielen ablenkt. Ich bin halt sehr Singleplayer-orientiert, also mich würde das null interessieren, anderen Leuten zu zeigen, wie ich mich da in Alien und irgendwelchen Schränken verstecke. Ich glaube nicht, dass es so interessant ist, aber es ist schön, dass Leute, die das zeigen wollen oder die vielleicht ihren Freunden zeigen wollen, wie so ein Spiel aussieht oder Leute, die das toll finden, wenn andere über Twitter zugucken, ist schön, solche Sachen zu haben. Was ich, also die ganzen Sachen, die ihr anspricht, ist auch wirklich besser geworden. Ich habe bei der alten Konsolengeneration so Sachen verflucht, wirklich. Ich habe immer gedacht, als ich noch eine PS2 oder ein GameCube hatte, dass das Tolle an Konsolen ist, dass ich eine Disk-Anlege, die nicht installieren muss und keinen Patch draufziehe, sondern das Spiel einfach komplett ist. Und das fand ich immer so super gegenüber dem PC. Dieser Vorteil ist ja verschwunden mit der PS3 und der 360. Und dass man jetzt wenigstens Lösungen gefunden hat, um diesen Umstand und diesen Komfortmangel entgegenzutreten, ist natürlich super. Wo ich hoffe, wo es ein bisschen besser wird, was für mich wirklich teilweise wirklich praktisch ist, was ich eigentlich ganz geil bei der Xbox finde, ist, dass es automatisch Spieleclips aufzeichnet teilweise. Es ist mir bei GTA 2-3 Mal passiert, wenn mir was wirklich Dummes widerfahren ist im Spiel. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel vom Puma gefressen werde oder über die Autobahn fahre und da einen Stunt hinlege, erkennt das Spiel das aus irgendeinem Grund, also irgendwie triggert das irgendwas und dann zeichnet er die letzten 10 Sekunden auf als Spielclip und speichert das automatisch ab.
Ein paar Minuten sogar, glaube ich, kannst du jederzeit zurück. Also der hat ja quasi immer so im Puffer die letzten paar Minuten.
Die PS4 zeichnet eine Viertelstunde auf. Also wenn du auf den Share-Button drückst, hast du automatisch alles, was du in der letzten Viertelstunde hast, aufgezeichnet.
Schon ganz cool. Ich meine, diese Clips sind, ich glaube, das können die Entwickler auch selber bestimmen, ne, wie lang diese Clips sind. Also die GTA-Clips waren bei mir nicht lang. Ich glaube, höchstens zwischen 10 und 20. Aber generell ist in diesem Puffer halt irgendwie alles drin. Und das finde ich geil. Das Problem ist, dass diese Filmszenen von der Kompression, von der Videokompression ein Tick zu stark ist. Das müsste vielleicht vom Bild noch ein bisschen besser aussehen, hatte ich vom Eindruck. Und ich habe auch bei der PS4 immer so das Gefühl, dass wenn du den Share-Button drückst, dann die Konsole zum Flughafen wird, weil die mega viel arbeiten muss. Aber prinzipiell finde ich die Idee total super, weil du sitzt gemütlich auf der Couch und egal, ob du jetzt Video-Reviews machst oder nicht, es ist halt immer cool, Freunden solche verrückten Situationen zu zeigen, gerade bei Spielen, die so ein bisschen dynamischer sind, so Open-World-Gedöns und so weiter und so fort. Oder wenn die besondere Aktionen gelingen oder du was ganz Großartiges oder sehr Schweres hinkriegst, also sagen wir, wenn wir jetzt bei Destiny sind, die gelingt es, einen total schweren Gegner zu töten irgendwie, dann es ist ja sowas wie eine kleine Trophäe, so einen Filmausschnitt davon zu haben. Und das finde ich sehr, sehr geil. Das ist eine Funktion, die ich sehr, sehr begrüße.
Eine Kritikpunkt, den ich noch ansprechen wollte, ist der PS4-Controller, den ich ursprünglich eigentlich für sehr cool hielt und auch eigentlich immer noch ganz gern mag und der natürlich auch ein deutlicher Fortschritt im Vergleich zur PS3 ist. Aber was mich ärgert ist, auf meinen Sticks sind die Gummis langsam abgerubbelt, diese Oberfläche. Und das finde ich halt einfach, also das grenzt schon an fast an Frechheit, finde ich, dass man da irgendein Material nimmt. Das wird doch vorher getestet. Das kann doch nicht sein, dass ich das nach einem Jahr im Prinzip mir einen neuen Controller kaufen muss, weil diese Oberfläche dann kaputt gerubbelt ist.
Habe ich nicht nachvollziehen können, die Probleme, nö. It's you. Okay.
Also nee, bei mir ist es auch nicht abgerubbelt, aber ich kenne das von Xbox 360 Pad.
Ja, aber da war das nach ein paar Jahren, dass du dann irgendwie gesagt hast, ja, jetzt ist es doch weich.
Ich habe so eine ganz bizarre Daumenhaltung mit dem linken Daumen irgendwie. Also weil das war ja dieser Analogstick ein bisschen höher sitzt, ne? Also nicht wie bei der PS3 symmetrisch oder PS4. Und irgendwie, weiß ich nicht, bohre ich da immer mit dem Fingernagel rein. Ganz versehentlich. Und das hat über die Jahre hinweg dann so eine tiefe Kuhle da reingebrannt. Also jetzt mittlerweile ist es eigentlich ganz angenehm, weil man kann das Pad sehr, sehr gut und präzise steuern, weil ich jetzt sehr viel mehr Grip da drauf habe. Aber das war ganz seltsam vom Material. Ich hatte halt auch immer was unterm Daumennagel, wenn ich 360 gespielt habe.
War too much information. Stop.
Richtig krass. Ja, das rubbelt sich total ab, dieses Material. Und ich vermute, sowas Ähnliches meinst du auch, ne?
Nee, bei mir ist es tatsächlich, also es ist jetzt nicht so, dass das schon komplett blank ist, aber ich merke halt, dass die nicht mehr so schön weich und griffig und Grip haben, wie am Anfang, weil halt einfach diese Oberfläche, ja gut, ich glaube, ich bin da nicht der Einzige, aber es ist halt jetzt unrepräsentativ, weil es scheinbar bei euch nicht so ist. Aber bei mir ist es tatsächlich so, dass ich das Gefühl habe, okay, da haben sie irgendein Material verwendet, was sich halt am Anfang schön Griff hat und griffig ist. Und jetzt aber halt irgendwie nicht mehr so gut funktioniert, nachdem man dann ein halbes Jahr mitgespielt hat.
Oder also ich glaube dir da gerne, weil bei den älteren Controllern, so GameCube oder PlayStation 2, ist der Abnutzungseffekt tatsächlich nicht so groß.
Ja, aber da war das halt auch Plastik, einfach mit dem du abgerutscht bist. Also
echt?
Also ich fand schon auf der PS2 die Dinger, bei der PS3 ist ein bisschen besser geworden, da waren die halt einfach echt glatt, da bist du halt oft abgerutscht. Und jetzt haben sie halt eher Material genommen, da hat ja dann die Xbox 360 schon mit angefangen, beziehungsweise die erste Xbox schon, dass sie dann auch wirklich konkave Flächen hatten, wo du den Daumen schön reinlegen kannst und die waren auch so ein bisschen gummiert, damit du mehr Grip hast und klar, hat natürlich alles Vor- und Nachteile, wenn du halt schön Grip hast, sorgt es halt auch meistens dafür, das ist wie beim Autoreifen. Je mehr Grip der Reifen hat, desto weicher ist er und desto schneller ist er halt auch abgerieben. Also ein Formel-1-Reifen hat halt super Grip, ist total klebrig und weich, aber hält halt dann irgendwie nur, weiß ich nicht, so ein Formel-1-Rennen halt dann 200 Kilometer oder was. Dann müssen die gewechselt werden für die restlichen 200 Kilometer von so einem Rennen. Und
Daniel, der Vettel der Podcaster.
Ja gut, dann kommen wir mal zum anderen Thema, wenn ich mit euch nicht über abgerubbelte Gummis reden kann. Next-Gen-HD-Remakes. Ich glaube, ich habe noch nie so viele HD-Remakes gesehen bei einer Konsolengeneration.
Ja. Und ich muss direkt sagen, ich finde es gut.
Ja, ich auch.
Wirklich, gut, ja, nächstes Thema. Also, es wird ja gerne drüber beschwert. Und ich kann es verstehen, weil es fühlt sich natürlich gerade jetzt am Anfang so ein bisschen so an wie der Ersatz für nicht vorhandene Spiele. Und es ist völlig nachvollziehbar für Leute, die die PS4 oder die Xbox gekauft haben in der Erwartung, dass sie jetzt wirklich direkt auf ein gutes, üppiges Portfolio von tollen Großproduktionen zurückgreifen können. Das tritt jetzt so langsam ein, aber ich kann diese Kritik verstehen, die es vor einem halben Jahr noch gab, irgendwie, wo die Leute irgendwie gesagt haben, hier ist Sleeping Dogs HD und hier ist das HD und noch eine HD-Auflage. Ja, die Leute wärmen es ja quasi auf. Ich persönlich finde es aber immer gut, eine geupdatete, höherwertigere Version von ohnehin schon sehr, sehr guten Spielen auf neuen Konsolen spielen zu können irgendwie. Und da kommt es natürlich auf den Publisher an, wie die Preisgestaltung ist, weil ich finde nicht, dass man für eine HD-Auflage jetzt unbedingt nochmal 60€ beraten sollte, sondern müsste der Preis auch fair sein, dass man irgendwie bei, sagt, 30-40€ oder so. Aber an sich finde ich es eigentlich cool. Und es ist so der Trend, dass sehr viele HD-Neuauflagen kommen, dass da merkt man auch manchmal erst, wie gut diese Spiele eigentlich sind, weil das Spieldesign so zeitlos ist. Also Wind Waker HD ist ja sogar noch besser in der neuen Version, weil du einfach merkst, dass dieser Grafikstil irgendwie zeitlos ist und das Spieldesign funktioniert einfach entsprechend gut und bei anderen Spielen bin ich auch sehr dafür. Also ich mochte es schon bei der PS3, fand ich immer geil, also Shadow of the Colossus HD und so habe ich unheimlich genossen und das würde ich gerne mehr sehen. Also ich bin gespannt, was da kommt, ob da vielleicht, ich weiß nicht, für die PS4 vielleicht Beyond ein Port kommt oder andere Sachen, irgendwie bin ich super gespannt.
Also es gibt ja auch unterschiedliche, Entschuldigung, Manu. Last of Us fand ich jetzt unnötig, weil das Spiel war nicht alt genug und nur damit es ein bisschen besser aufschaut, muss man jetzt nicht ein 60€ HD-Remake machen, ein halbes Jahr später. Mhm. Aber Master Chief Collection finde ich super, weil du halt sagst, hey, du kriegst vier Spiele komplett nochmal zum Spielen, alle Multiplayer-Karten, so, das ist ein schönes HD-Remake, wo ich sage, okay, da kann man sowohl als Neuling als auch als Serienfan eigentlich dann das sich nochmal zulegen, weil man halt alles nochmal schön in einer Box bekommt. Sowas wie GTA 5, gut, da kann man drüber streiten, aber ich finde, das hat Rockstar schon clever gemacht, dass sie halt einfach gesagt haben, ja, das ist nicht das gleiche Spiel, sondern wir haben nochmal diesen super tollen Ego-Sicht-Modus in der Hinterhand und den geben wir euch jetzt. Also sprich, ihr bekommt nicht nur einfach ein HD-Remake von der Grafik her, sondern auch nochmal wirklich neue Features. Da kann man dann sagen, ja gut, das macht's dann zumindest einigermaßen erklärbar, warum man das sich nochmal kaufen kann.
Sollte. Ja, und also für uns ist es natürlich nicht immer interessant. Also weil wirklich, also klar, Last of Us ist ein gutes Beispiel, da ist der Unterschied nicht allzu groß. Es gibt aber auch sehr viele Spieler, die haben sich tatsächlich erst jetzt eine neue Konsole gekauft. Also jedenfalls behauptet das Sony und behaupten wohl auch Microsoft, dass da Käuferschichten oder neue Käufergruppen oder generell neue Spieler dazugekommen sind, die einfach keine PS3 hatten oder die einfach gewechselt sind.
Die PS3 wieder verkauft haben, habe ich auch jetzt öfter schon gehört.
Ja, oder so. Oder die vielleicht vorher eine Xbox hatten, weil sie sich nur für ein Spielgerät entscheiden und nicht so verrückt sind wie wir und sich jeden Scheiß in die Wohnung stellen, sondern und dann einfach gedacht haben, ach schade, ich hätte jetzt schon ganz gerne dieses und jenes PS3-exklusive Spiel gespielt. Die kriegen jetzt halt natürlich durch diesen Re-Release nochmal die Chance, so einen Klassiker wie The Last of Us nachzuholen.
Und, stell dir mal vor, jetzt kommt irgendwie für Uncharted 4 kommt dann Uncharted 1, 2, 3 auf einer Disc für die PS4.
Boah, das wäre der Hit.
Und das ist doch super, wenn du nie eine PS3 hattest, weil du immer Xbox 360-Lager warst, dann ist das doch ein Pflichtkauf. Und
boah, das wäre ein Traum.
Von daher wird sowas auch noch ganz schön oft passieren und ich finde es auch gut, weil eben der Spielefluss an neuen Spielen wird dadurch ja nicht unterbrochen, was irgendwie oft mal so durchklingt. Jetzt kommen hier nur HD-Remakes anstatt neuen Spielen. Das ist ja nicht der Fall.
Also ja, das überschüttet so, mit Spielen momentan. Das sagen so gelangweilte Schüler, die kommen dann irgendwie um zwei aus der Schule und hängen dann den ganzen Tag vor dem Computer und ziehen sich, und die haben natürlich das Gefühl, das ist, aber stimmt halt nicht. Also
gut an alle Schüler an unseren Hörern.
Irgendwie. Das muss Sony machen. Und dann noch die Vita-Version mit drauf als HD-Portierung. Das wäre so geil.
Golden Abyss.
Ja. Golden Abyss. Und dann alles schön auf ein. Oh. Das wär die HD-Collection, die Mutter aller HD-Collections sozusagen.
So, und wer hat jetzt das Next-Gen-Konsolen-Rennen gewonnen? Die Wii U, würde ich sagen.
Ja.
Super. Das haben wir auch
gesagt. Zirp, zirp.
Nee, aber ganz ehrlich, vom Line-Up, die Wii U haben wir jetzt absichtlich hier nicht in dem Gespräch irgendwie groß mit drin, weil die halt nicht vor einem Jahr rauskam. Wir wollten jetzt ja ganz spezifisch über diese zwei Konsolen reden, weil die Wii U für mich immer noch so ein bisschen außen vor hängt, weil sie nicht ganz Next-Gen ist, aber auch nicht ganz die alte Generation abdeckt. Aber ist halt so, ja.
Ich glaube, bei der Wii U kann man auch schon sagen, dass man, der muss man so eine Sonderstellung attestieren, denke ich. Weil Nintendo macht da so ihren eigenen,
Machen Charts. Alles richtig.
Ja, die machen vor allen Dingen auch alles richtig. Also es ist ja so, die ganzen großen Titel mit wenigen Ausnahmen, Watch Dogs kam jetzt überraschenderweise auch für die Wii U raus. Würde mich auch mal interessieren, wie der Port geworden ist. Hab noch nichts drüber gelesen. Aber die haben ja viele gesagt, nee, das Ding lohnt sich für uns nicht, da bringen wir jetzt nichts mehr. Da gab es dann am Anfang so ein paar etwas halbherzige Ports von einigen Spielen. Das Batman war zum Beispiel ziemlich grausig portiert. Aber wenn die Nintendo die eigenen Titel rausbringen, das sind ja nicht so viele Spiele, die du dafür kaufen kannst für die Konsole, aber die sind halt richtig gut. Und ich glaube, die zielen so auf nochmal ein ganz anderes Publikum. Oder weiß ich nicht, also das sind halt so diese altbewährten Nintendo-Klassiker, die
Ich würde sagen, wir machen einfach nochmal einen Wii U-Podcast,
weil ich glaube auch
da ein Jubiläum jährt, weil da gibt es genügend zu besprechen.
Bevor wir da nochmal ausholen. Aber ich denke, die sind da außen vor. Also es ist ja offensichtlich, dass PS4 und Xbox One schon direkte Konkurrenten sind. Also wirklich auch sich in den Features an einigen Stellen wirklich auch sehr gleichen und direkt gegeneinander antreten. Und der sagt Nintendo halt, brauchen wir nicht.
Brauchen wir nicht mitmachen, ja.
Aber da war Nintendo ja schon immer so ein bisschen außen vor in den letzten Generationen, dass sie halt auch mit der Wii bewusst auf eine alte Hardware, also im Prinzip auf einen aufgebohrten GameCube gesetzt haben, aber gesagt haben, ja, aber die Bewegungssteuerung ist halt das Entscheidende dran und nicht der Chip, der da drin ist in der Konsole. Und das hat ja schon mal gut funktioniert. Und bei der Wii U klappt es nicht ganz so super, aber ja, muss man halt mal abwarten, wie sich's da weiterentwickelt. Also spätestens, wenn das neue Zelda kommt, weil da kriege ich jedes Mal Gänsehaut, wenn ich dieses Foto nur sehe, ja. Dann lege ich mir da auch eine zu. Aber ich bin noch gar nicht fertig. Manu hat irgendwie das Thema schon wieder schön derailed, mit irgendwie, weil er jetzt die Wii U hier reingeworfen hat. Aber ich habe mir noch ein paar Stichpunkte aufgeschrieben. Und zwar PlayStation Plus als genialer Marketing-Schachzug von Sony. Also das muss in irgendeinem Lehrbuch mal irgendwo besprochen werden, weil das war perfekt, wie sie es gemacht haben. Sie haben den Leuten im Prinzip ein Feature, was eigentlich negativ ist, nämlich du musst jetzt für Multiplayer auf der PS4 auch bezahlen, wie es bei Xbox Live ist. Haben sie den Leuten so untergejubelt, dass die alle sich drüber freuen und total begeistert sind, dass sie dafür zahlen dürfen. Ja, ist doch so.
Ja, ist so. Ja, stimmt. Ist so geil formuliert, aber es ist richtig.
Ja. Im Prinzip war es halt, sie haben angegangen, ja, wir haben jetzt PlayStation Plus, das kannst du kaufen für die PS3 und dann kriegst du halt Gratis-Spiele. Okay, war halt so dieses, okay, ist ein optionales Feature, wenn man diese Spiele haben möchte, ganz nette Funktion, kann man sich vielleicht mal leisten. Dann kam die PS4 raus und dann haben sie so ganz beiläufig, als der Hype und der Jubel irgendwie ging, ja, PS4 wird so super, haben sie ja so ganz beiläufig erwähnt, ach ja, Multiplayer kostet übrigens auch was, müsste ja PS Plus Mitglied sein. Das hat überhaupt keinen mehr interessiert, weil die Begeisterung so groß war und weil die meisten Leute PlayStation Plus hatten, weil das Spieleangebot, was du da bekommen hast, ja wirklich überragend war, stellenweise. Und jetzt ist es so, wenn ich in meiner Friendslist gucke, da haben 80-90% haben dieses PlayStation Plus Logo dahinter, weil es halt jeder sich denkt, ach komm, die 50 € fürs Jahr und wenn ich da, selbst wenn ich mir im Jahr nur irgendwie 4-5 von diesen Gratisspielen runterlade, hat sich's eigentlich schon gelohnt.
Genau, weil sie es auch clever gemacht haben, also auch fies daran ist ja an dem PS Plus, du bist ja, wenn du einmal mitmachst, bist du eigentlich ein bisschen gefangen, wenn du diese Spielesammlung nicht verlieren willst, weil du ja die Spiele nicht gratis bekommst, wie bei Xbox One Gold, was dann so ein bisschen nachgezogen ist, sondern du hast die Spiele nur als Leihversion, solange du PS Plus Mitglied bist. Und auch das Perfide, wenn du mal vergisst, so ein Spiel für 0 Euro zu kaufen oder runterzuladen, du musst es quasi nur im Store einmal anhaken, dass du es haben möchtest, dann kannst du es auch spielen, solange du wieder PS Plus Mitglied bist. Was immer dazu führt, dass man sagt, okay, also wenn ich jetzt hier dieses Spiel XY, das wollte ich schon immer mal angucken, habe ich aber nie geschafft, ja, dann verlängere ich halt nochmal. Und das ist wirklich, wie du gesagt hast, ein Meisterstück im Marketing, weil der Preis auch so ist, dass man sagt, ja, nehme ich noch mit, weil das ist genau die Kosten von diesem einen Spiel, was ich mir vielleicht sogar hätte kaufen wollen. Das haben sie wirklich gut gemacht. Aber man muss ihn auch zugutehalten, das Angebot ist wirklich klasse. Gerade im Vergleich zu Xbox One Gold sind die Titel und die Spieleauswahl schon auf einem ganz anderen Niveau.
Ja, wobei Microsoft da eigentlich auch ganz gut nachgezogen hat.
Ja, aber er hat lange gedauert. Ja.
Lange gedauert, also ist auch nicht auf demselben Niveau. Aber mittlerweile gibt es auch immer jeden Monat, glaube ich, 3 Spiele. Wenn du eine Xbox 360 hast und eine One, dann sind es halt insgesamt 3, weil das halt über mehrere Plattformen dann machen, so wie bei PS Plus. Und es ist jetzt nicht mega so umfangreich, aber du kriegst halt auch schon ziemlich viel Zeug mit dazu. Es liegt ein bisschen in der Natur des Portfolios, dass bei Sony einfach etwas interessantere Sachen
zu spielen gibt. Mehr Lizenzen, mehr Kooperationen.
Ja, und die haben auch ein bisschen coolere Indie-Titel, muss man einfach sagen.
Und die Spiele sind halt geliehen. Das ist natürlich auch nochmal ein anderes Modell. Bei Xbox One Gold kannst du die Mitgliedschaft kündigen und hast trotzdem dann noch dein Medium oder irgendwas, was du da gekriegt hast.
Das stimmt. Also das kannst du dann auch tatsächlich selber behalten. So. Also es ist nicht übel bei der Xbox. Also da habe ich mir auch schon das ein oder andere Spiel angesehen, was ich mir vielleicht so nie gekauft hätte. Das ist auch ganz nett. Aber es ist halt nicht ganz zu vergleichen, weil die bei PS Plus natürlich auch noch zusätzlich die PS Vita abdecken. Ne? Also du hast ja irgendwie 3
Plattformen. Wollte ich gerade sagen, ja. Meine Vita befülle ich fast ausschließlich nur noch mit Plus-Titeln, merkwürdigerweise. Weil, ja, da kommt ja kaum noch sowas wirklich ab und zu, kommt vielleicht mal was raus, so ein Murasaki-Baby oder so, was man sich dann auch mal so anschaut. Aber im Grunde gucke ich da jeden Monat, okay, was kommt da für Plus raus? Okay, eins davon interessiert mich meistens und das lade ich mir dann runter und dann habe ich schon wieder einen Monat für die Vita was zum Spielen. Und da muss ich auch sagen, das ist echt höchst fair, dass sie da nicht doppelt verlangen, dass sie halt nicht sagen, hey, wenn du Vita, PS3 und PS4 hast, dann ist Plus für dich teurer, sondern du zahlst es halt einmal, egal wie viele Plattformen du hast. Das finde ich ganz cool, dass Sony dich da wirklich belohnt dafür, dass du halt diesem PlayStation-Universum so die Treue hältst und dass sie dann halt sagen, ja gut, je mehr Plattformen du hast, desto günstiger, in Anführungsstrichen, wenn man es mal auf die einzelnen Plattformen runterbricht, wird das PS Plus für dich.
Absolut.
Was sagt ihr denn aber, wenn wir da gerade schon bei irgendwie Online- und Download-Sachen sind und sowas, zu den ganzen Stores und auch zu den Preisen für Download-Games? Weil das fand ich ein bisschen überraschend, dass
ein guter Hinweis, ja.
Ja, dass Microsoft ja gesagt hat, ja, die neue Generation, das wird alles Download-only und wirst nur noch runterladen. Und online ist die Zukunft, haben sie dann ja auch wieder irgendwie gekippt, diese Idee. Aber grundsätzlich muss ich sagen, also ich verstehe nicht, warum die nicht aus diesem Steam-Modell lernen, dass sie halt einfach, Sony fängt so ein bisschen an, dass sie jetzt ab und zu mal so einen Halloween-Sale haben, wo sie dann irgendwie 5-6 Spiele mal um die Hälfte reduziert haben. Aber trotzdem sind die Preise einfach teilweise noch eine Frechheit. Also dass man wirklich für ein Assassin's Creed Black Flag, was du mittlerweile neu bei Amazon für 20 Euro bekommst oder für teilweise 15 oder sowas, dass du da im Store immer noch irgendwie deine 69 Euro zahlen musst. Oder zumindest 59, vielleicht ist es ein bisschen billiger geworden, ist halt einfach so, ey, das stelle ich mir nicht unter der neuen Download-Online-Welt vor, dass sie da mit den Preisen einfach nicht mal irgendwie sich dem Niveau anpassen, dem Markt, und halt sagen, ja gut, wir wollen den Leuten auch diese Downloads ein bisschen schmackhaft machen und deswegen machen wir einfach öfter mal Sales, machen öfter mal irgendwie Preisrabattaktionen und passen die Preise auch mal an, dass du halt ein Spiel, was 3 Monate alt ist, was du mittlerweile auf Disc für die Hälfte bekommst, ist dann halt auch im Store billiger.
Ja, ich verstehe das auch nicht. Ich hatte mir da deutlich mehr Steam gewünscht, weil ich eigentlich im Gegensatz zu Micha Download-Spiele total mag, weil ich nicht irgendwo Staub im Regal habe. Aber die Preise sind halt einfach völlig absurd. Die sind viel zu teuer. Das gibt keine Sales, wie du gerade gesagt hast. Und auch diese ganzen Möglichkeiten fehlen mir bis jetzt komplett. Also ich glaube, dass da immer noch der Retail, so große Ketten da immer noch ziemlichen Druck ausüben auf die Hersteller. Aber ich find's schade, dass sich da nicht mehr getan hat, weil ich nutze Downloads eigentlich nur, wenn wir irgendwie halt von Publishern Codes bekommen zum Runterladen. Dann finde ich es sehr praktisch, weil es dann einfach halt, klar, du kriegst die Mail, gibst den Code ein und hast das Spiel. Finde ich sehr praktisch, aber so als Konsument nutze ich den Download-Bereich eigentlich nur für Titel, die es halt nur dort gibt. Also so exklusive Sachen oder Indie-Titel, die halt nur da erscheinen. Aber so für 70 Euro irgendwie ein Call of Duty zu kaufen, sehe ich nicht ein, wenn ich es dann halt irgendwie auch dafür im Regal stehen hab lassen kann und auch wieder verkaufen kann.
Das, ja, weil das Geile ist ja, der Download so gilt, wird ja immer heißt, ja, das ist schneller, das ist praktischer, das ist bequemer. Wenn ich das Spiel auf Disc kaufe, bei Moneys Spieleversand, dann kriege ich ein Call of Duty, was offiziell am Montag rauskommt, auch schon am Samstag oder am Freitag. Also ich krieg's sogar früher als die Leute im Store, die es es gibt ja jetzt auch dieses Preload-Feature, also dass du es schon vorher runterladen kannst.
Übrigens.
Ja. Und dann sage ich mir halt, hey, ich kaufe den Download, der ist erstens 10 bis 15 Euro teurer, ja, und dann kriege ich das Spiel noch später. Ich kann es zwar runterladen, aber dann erst um 0 Uhr aktivieren. Und bei einem anderen Spiel geht, gut, vielleicht ist der Multiplayer-Server noch nicht offen, aber ich kann zumindest schon mal den Singleplayer anfangen, habe den vielleicht sogar schon durch, bevor die anderen, die es digital gekauft haben, überhaupt erst rein dürfen ins Spiel. Und das ist halt einfach schon, das ist schon echt absurd. Und ich finde auch die Stores irgendwie, ich weiß nicht, also Xbox Live ist auf der Xbox One echt schlimm und die PS4, ich finde da auch irgendwie diese komischen, dass du dann immer so diese 5 Spiele, die du so durchblättern musst, das schaut zwar nett aus, aber wenn die Stores jetzt langsam umfangreicher werden, warum gibt's da keine coolen Funktionen? So, ich meine, Netflix und so, die machen es doch vor, wie es funktioniert. So dieses, hey, du hast diese und diese Spiele in deiner Bibliothek. Genau, das könnte dir gefallen. Oder wenn du das jetzt irgendwie schon gekauft hast, hier ist der nächste Teil, interessiert dich doch vielleicht und so. Also da kann man so viel machen mit digital, mit irgendwelchen Algorithmen, dass man da was auswertet. Und also dann diesen Store, der am Anfang sicherlich ganz nett war, aber mittlerweile finde ich die echt, echt rückständig.
Und Xbox One hatte da ja wirklich auch eine Vision, was so Steam-ähnlichen Shop angeht, dass du auch digitale Spiele dann quasi wieder weiterverkaufen kannst. Du kannst sie ausleihen als digitale Version an andere Xbox One-Kunden. Du hast Family-Sharing und so weiter und so fort. Das ist ja alles flöten gegangen, was ich sehr schade finde, weil ich glaube, das wäre genau diese Art von
Online. Das ist die Dolchstoßlegende, die Microsoft daraus konstruiert hat. Aber ja, das haben sie so nie gesagt. Das muss man auch Microsoft da echt vorwerfen. Und dann im Rückblickend, als die Leute dann alle sich beschwert haben, haben sie so ein bisschen beleidigt getan. So, ja, wir wollten da ja was voll Cooles machen mit Spieleverkaufen.
Aber das, was sie angedeutet hatten, war ja auch cool.
Sie haben nichts angedeutet. Sie haben einfach nur gesagt, hey, jedes Spiel musst du registrieren und kein Gebrauchtkauf und nix.
Sie haben es halt schlecht kommuniziert. Ja. Sowas wie Family Sharing und so, das hatten sie ja schon auch angekündigt. Aber das hat ja dann, ist alles untergegangen in diesem Shitstorm, dass man eben online sein muss und so weiter und so fort.
Ich wehr mich halt so ein bisschen gegen dieses, oh, Microsoft wollte was total Tolles machen und wir, die Spieler, haben es ihnen kaputt gequatscht. Das ist für mich der Marketing-PR-Spin, der nachträglich dann von Microsoft darauf angewendet wurde.
Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte, ist ja klar. Aber das, also völlig indiskutabel war natürlich, dass du ein Spiel im Laden kaufst, musst es online registrieren und kannst es nicht mehr verkaufen. Das war ein Witz. Ja? Also damit haben sie sich halt alles kaputt gemacht, was vielleicht an guten Ideen da hinten dran noch lag.
Ja. Der Micha knirscht schon. Ich glaube, der wird nervös oder möchte jetzt aufhören.
Das sind seine Zähne, weil die online gehen.
Ganz kurze Abschlussfrage. Vielleicht können wir jetzt schon da irgendwie kurz den Kurve zum Ende bekommen. Glaubt ihr denn, das, was im Vorhinein prophezeit wurde, das wird die letzte Konsolengeneration sein? Ist da was dran?
So ein Quatsch.
Okay. Ja, glaube ich nämlich auch. Also wenn man sieht, wie die Dinger aus dem Laden gerissen werden, dann wären die doch doof, wenn sie nicht eine PS5. Also gut, man weiß nie, was in 6, 7, 8, 9, 10 Jahren ist. Aber aktuell habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass die Leute konsolenmüde wären.
Nö, also vielleicht wird sich da an den Eingabegeräten was tun. Vielleicht wird uns irgendwie was Tolles erwarten. Vielleicht spielen wir auf einmal nicht mit Pads, sondern mit Gedankenkontrolle oder so. Ich weiß es nicht. Irgendwas wird auf jeden Fall passieren. Vielleicht ist es ein großer Sprung. Vielleicht hat Nintendo eine wahnsinnig geile Idee. Bestimmt haben die jetzt in der Ideenfabrik schon Leute, die an neuen Konzepten tüfteln für die nächste Konsole. Ich glaube, es wurde ja von Iwata mal so ganz kurz angeteased, so, ja klar, arbeiten wir schon an der nächsten Konsole, aber das kommt halt alles nicht vor 6 Jahren raus. Bestimmt neue Sachen, aber das Prinzip, dass du ein Gerät kaufst und das bei dir irgendwo platzierst, um zu spielen, das wird so ohne weiteres nicht verschwinden. Also es gab diese ganze Cloud-Gaming-Geschichte, die vor 2 Jahren noch so als zukunftssicher galt mit Gaikai und, na, what not, wie hieß das?
OnLive.
OnLive, genau. Das ging ja mal gut nach hinten los. Für OnLive. OnLive ist ja jetzt total. Gibt es die überhaupt noch? Also, die hatten ja irgendwie diese ganz großen finanziellen Probleme.
Als Service gibt es sie schon
noch. Als Service gibt es sie noch, ne? Genau. Aber die machen ja eigentlich auch nichts Neues. Da sind ja, die haben ja auch gar keine, kaum noch Partner.
Ja, aber das wird alles noch kommen, glaube ich. Das war einfach ein Ticken zu früh. Aber Sony arbeitet ja auch an dieser cloud-basierten Ausleihe von alten Spielen
und so. Ja, ja, Sony hat ja Gaikai gekauft.
Genau.
Und das ist jetzt ihr PlayStation Now, heißt es, ne? Und das haben sie jetzt ja, in den USA ist jetzt die Beta-Phase davon gestartet. Also das wird jetzt so langsam, ich denke tatsächlich, dass das Internet noch nicht von der Bandbreite her überall ausreichend ist, dass sich das wirklich für einen breiten Markt lohnt. Aber wenn es tatsächlich sowas gibt, und vielleicht änderst du dann auch deine Meinung, Micha, was das angeht, aber wenn es wirklich einfach einen Cloud-Service gibt, den zahle ich monatlich im Abo. Also siehe Watchever, Netflix, ich zahle da monatlich 10, 15, 20 Euro für. Und dann habe ich aber wirklich die komplette Bibliothek von PlayStation bis runter zur PS1 als komplett immer streamingbereit abrufbar, dann zahle ich gerne 10 Euro da im Monat. Dann habe ich ja ein komplettes Archiv.
Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das kommt, weil die also dadurch, dass sie gar keinen gekauft haben, ich glaube, auf der PS4 werden wir davon jetzt nicht so viel merken. Das wird halt sowas wie der erste Testlauf dafür sein. Aber ich denke, es könnte schon darauf hinauslaufen, dass sie sowas Ähnliches wie OnLive machen und dann sowas wie das PlayStation TV, so ein kleines, schönes Gerät irgendwie anbieten. Das kann sich jeder dann da hinstellen und dann zumindest ein paar Generationen zurück einfach eine Auswahl von Spielen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das ein Geschäftsmodell sein wird.
Und ich glaube auch, dass das damit gemeint ist. Entschuldigung.
Also so im Prinzip das, was OnLive versucht hat, was ja zu früh kam und was aus diversen Gründen nicht funktioniert hat, das wird Sony auch früher oder lang zumindest mal ausprobieren. Bestimmt nicht in diesem großen Terrain, weil ich glaube, dass es nicht so schnell so schnell angenommen wird, aber das wird kommen. Also diesen Testlauf werden die auf jeden Fall machen und vielleicht auch einige Dinge viel, viel besser machen als OnLive. Die haben jetzt natürlich ein bisschen die Anus-Karte gezogen, dass die als Erste jetzt dran waren und das ist quasi so, ne, so unerprobtes Konzept irgendwie. Also es klingt ja cool auf dem Papier, aber nehmen die Leute das an und finden das cool und wie ist die Streaming-Qualität und das ist vor allen Dingen mit Kunden außerhalb der USA, also die jetzt vielleicht nicht hinter so Space-Leitungen sitzen und das ist halt immer noch so ein bisschen das Problem. Du kannst es ja halt nicht überall vermarkten, ne? Weil überall die Internetverbindungen halt auch immer irgendwie anders stark sind und so.
Amerika.
Darf ich kurz antworten?
Nein.
Darf ich kurz antworten? Bitte, ich will antworten. Bitte.
Antworte doch.
Jetzt traue ich mich nicht.
Jetzt ist das
der Daniel guckt so böse.
Findest du siehst mich ja gar nicht.
Ja. Ich finde noch ganz kurz, wenn man immer noch die Wahl hat, ob man sich das jetzt als Disc-Version noch kaufen möchte, meinetwegen auch jetzt nicht unbedingt im Laden, sondern auf Bestellung beim Hersteller oder so, dann finde ich das auch ganz gut, weil dann werden ja alle
sehr... Sale on demand.
Ja, wieso nicht? Es gibt ja auch Books on demand. Warum sollte es dann nicht sein? Fände ich eigentlich auch eine gute Idee. Weil ich denke, das ist ja wie mit Platten, Schallplatten. Es gibt halt einfach so unheimlich viele Musikliebhaber, die halt auch sagen, nee, ich muss eine Schallplatte in der Hand haben. Und MP3-Download oder so, das nützt mir irgendwie nichts. Das ist halt irgendwie einfach eine Einstellungssache. Und ich finde, wenn man alle glücklich machen kann, dann muss man sich vielleicht überlegen. Vielleicht muss man nicht überall die ganzen Discs und CDs im Supermarkt platzieren, wenn es eh nicht so viel bringt, sondern dann vielleicht überlegen, dass man das halt wirklich in einer geringeren Auflage druckt und dann vielleicht auch erst, wenn ein bestimmtes Interesse generiert ist.
Jetzt aber zu deiner, darf ich auch was sagen? Zu Daniels Frage, ob das die letzte Generation von Konsolen ist, ist damit jetzt schon so halb beantwortet. Ich glaube, dass es die letzte ist, die so viel Hardware-Investition braucht von den Publishern, von den Herstellern. Weil ich eben auch glaube, dass diese Cloud-Services in 5, 6 Jahren, wenn dann quasi die nächste Generation anstehen könnte, werden wir sowas wie jetzt Apple TV oder sowas halt als Sony TV und als Sony Desktop-Box und Xbox Multimedia 1000 irgendwie haben. Die dann halt einfach nicht mehr so große Milliardeninvestitionen an Grafikchips und sowas da brauchen, sondern das halt einfach über die Clouds geht. Aber ich glaube trotzdem, dass man immer noch von einem Hersteller eine Box kauft, die dediziert für Spielen zuständig sein wird. Ja, das wird vielleicht verwachsen, aber so stark, wie jetzt die Konsolen schon sich an den PC angenähert haben, glaube ich, dass da Steambox und Xbox Onebox, dass das alles irgendwie so zu einem kleinen Gerät verschmelzen wird, was dir halt nur noch diese Exklusivdienste auf den Fernseher bringt, aber dass die nicht mehr so rechenleistungsstark sein müssen, wie sie jetzt sind.
Bin ich mal gespannt, wie sich das auf dem Markt halt auswirkt, ne? Ob sich das auch für die Entwickler entsprechend rentiert, weil diese wandelnden Modelle und dieser mega Überfluss an Angebot. Entweder es geht total nach hinten los, es sind einfach zu viele Spiele und nicht jeder kann daran verdienen. Das ist ja teilweise heute ein Problem, wenn du irgendwie ein kleinerer Entwickler bist und du versuchst, ein Spiel zu verkaufen. Ja, viel Glück dabei, dass die Leute überhaupt merken, dass du da bist. Auf der anderen Seite kann das aber auch dadurch erst sehr cool werden, weil man halt umso stärker Nischen ansprechen kann. Das ist halt immer so eine Frage der Kommunikation.
Das glaube ich nämlich auch, weil einfach dieses, also Steam war ja das Musterbeispiel dafür, wie das Indie-Games und kleine Entwickler beflügelt hat, weil sie halt einfach direkt drin zugehen. Natürlich, klar, hat das auch wieder Schattenseiten, weil man sagt, okay, es kommt so viel raus aus Steam, dass man es da irgendwie schon komplett aufgeben kann, eigentlich einen Überblick zu bewahren. Aber trotzdem, die Möglichkeit, dein Publikum zu finden, und wenn es nur ein Nischenpublikum ist, ist durch solche Plattformen viel, viel größer. Und das sieht man ja auch irgendwie im Filmbereich. Da gibt's ja durchaus auch positive Stimmen, die sagen, hey, diese ganzen Netflix und Watchever und Hulu und so, die sorgen halt dafür, dass wir mit unserem kleinen Independent-Dokumentation, dass wir da mehr Leute erreichen können, als wenn wir das auf eine Disc, weil sich halt eine DVD für 15 Euro oder für 25, wenn es irgendwie was ganz Besonderes ist, kaufen, machen vielleicht nicht so viele. Aber ein kleines Nischenpublikum gutiert dann halt trotzdem, dass sie sagen, ach gut, wenn es den so zum Stream gibt, dann gucke ich mir den halt doch mal an, den Film. Und also ich glaube nicht, dass das dann alles schlecht ist, was da kommen wird. Aber gut, es bleibt auf jeden Fall spannend. Und ich finde, da kommen auch noch so Themen rein, die wir jetzt irgendwie aufgrund der Zeit und auch, weil es da viel Spekulation wir noch gar nicht anreißen können oder auch gar nicht wollen. Aber da ist ja noch so Fragen wie, wird die Steambox da irgendwie noch eingreifen in dieses Wettrennen? Wann kommt die? Was ist mit Virtual Reality? Wird das auf der Generation schon kommen oder wird es da den Durchbruch schon feiern? Oder ist das aktuell alles noch nicht weit genug? Also
hören Sie das und viel mehr in einem Jahr bei Instagram.
Genau, ja. Und ja, also es wird auf jeden Fall spannend und jetzt müssten wir noch sowas machen wie so nach unten zeigen. So, ja, schreibt uns in die Comments, was ihr von der neuen Konsolengeneration haltet und lasst uns ein Like da und hier oben könnt ihr abonnieren und hier
ja, bei ja, diese, iTunes. Und, wie heißt das nochmal? Da gibt es so einen Begriff für. Also sind das die Leute immer so vor. Ja. Nee, nicht ab. Ja, sowas, genau, sowas ähnliches. Da gibt es einen YouTube-Begriff, habe ich jetzt leider vergessen. Aber wo die Leute so rumhampeln. Wir müssen.
Pre-Roll ist vorher, gell?
Ja.
Post-Roll.
Weiß ich nicht.
Und wir brauchen einen Abschlussgag. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn Sie Cherchupan hören sagen wollen. Doppelpunkt.
Du musst jetzt dieses Scratch-Geräusch musst du nochmal machen, von was die Xbox One macht.
Nee, warte mal. Ich weiß nicht, was habe ich denn vorhin gemacht? Das war ganz instinktiv.
Grinding.
Da habe ich nicht drüber nachgedacht. Grinding-Geräusch, ne? Ach, da müsst ihr euch irgendwie was vorstellen.
Perfekt. Super, dann euch noch einen schönen Sonntag und vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns genau. Zum nächsten Aufregerthema wieder.
Ich würde es wirklich interessieren, was so die Störung. Also ich freue mich auf die Kommentare, ganz ernsthaft, ohne jetzt irgendwie Kommentare erzeugen zu wollen, aber ich glaube, da könnte ein schönes Feedback kommen unten drunter, wo wir da auch drauf reagieren können.
Schönes Schlusswort.
Ich freue mich auf ein weiteres Jahr mit euch podcasten, damit wir nächstes Jahr wieder reden können, was alles passiert ist.
2 Jahre Next Gen.
Genau.
Die Frage ist, ob es dann immer noch Next Gen heißt, weil der Begriff hat sich so festgesetzt und klar könnte man jetzt eigentlich sagen, es müsste eigentlich jetzt Current Gen heißen, aber.
Das geht so schwer über die Lippen.
Current. Ja, finde ich auch. Gut, ich wünsche euch was. Ciao.
Alles klar, bis dann. Tschüss.
Tschüss.